Ja, auch von mir einen guten Morgen. Und wir wollen uns heute mit dem letzten Abschnitt aus unserer Predigtreihe aus dem Philipperbrief beschäftigen. Und zwar aus Kapitel 4, die Verse 10 bis 23, also die letzten 13 Verse sozusagen. Ich möchte zunächst den Text lesen. Ist ja also wenn man in der Elberfeld oder verschiedene Übersetzungen reinschaut, beziehungsweise in der Bibel ist es ja eingeteilt, auch nochmal in Abschnitte mit Überschriften. Und da möchte ich auch die Überschriften mitlesen. Das ist auch eine gewisse Einteilung. Es gibt natürlich dann nochmal eine Untergliederung, aber zunächst mal steht über dem vorletzten Abschnitt: Freude des Apostels über die Gabe der Philipper. Ich lese ab Vers 10, Kapitel 4. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte. Denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Ihr wisst ja, dass ihr Philipper am Beginn meines Dienstes, damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde wart, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte. Mir ist es viel wichtiger, dass ihr durch eure Gaben euch selbst beschenkt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mir mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Es ist mir wie der Duft eines Opfers, das Gott bejaht und erfreut. Mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Jetzt kommt noch der Schluss, also die Grüße und die Segenswünsche des Paulus. Grüßt alle Gläubigen, alle, die Jesus Christus für sich ausgesondert hat. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Auch alle anderen Gläubigen hier lassen euch grüßen, besonders die, die im kaiserlichen Dienst stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Soweit der Bibeltext. Wir werden dann nochmal im Einzelnen auf einzelne Verse, ich werde nicht alles im Detail mit euch betrachten, sondern einzelne Verse werden wir dann nochmal lesen und nochmal genauer reinschauen. Aber zunächst habe ich das überschrieben mit, also es kommt ja auch raus, der Apostel, was er ausdrückt, er ist zufrieden. Und das ist auch ein Punkt, mit dem man das überschreiben könnte, also eigentlich den Kernpunkt dieses Abschnittes von Kapitel 4, Verse 10 bis 20. Zufriedenheit in Christus ist Zufriedenheit im Leben. Das ist also die Zufriedenheit und besonders in Christus. Und dann auch noch ein weiterer Punkt, was die Zufriedenheit oder wie wir denn zur Zufriedenheit kommen oder wie Paulus auch zur Zufriedenheit gekommen ist, schreibt er auch selber, nämlich durch Genügsamkeit. Genügsamkeit als Schlüssel zur Zufriedenheit. Das ist also, sollen die Kernpunkte sein, die wir im Folgenden etwas genauer betrachten wollen und auch für uns persönlich uns fragen wollen, wo stehen wir da? Sind wir genügsam bzw. sind wir zufrieden? Und wenn wir es nicht sind, wie kommen wir vielleicht dorthin? Zu Beginn ein Ausschnitt aus einem Spiegelartikel aus dem Jahre 2019, können wir auch heute noch genauso schreiben. Und da stand, im Durchschnitt kauft eine Person heutzutage 60% mehr Kleidungsstücke als vor 15 Jahren. Behält sie aber nur halb so lange wie früher. Wie die Unternehmensberatung McKinsey in einer Studie herausgefunden hat. Jede dritte junge Frau findet Kleidung alt, nachdem sie sie ein- bis zweimal getragen hat. Und wir sehen das auch, oder beziehungsweise kommen auch wieder Berichte darüber, dass es da, ich sage jetzt mal, fast eine Massenproduktion, also die Kleidung ist nur ein kleines Beispiel aus der ganzen Situation, in der wir, ich nenne nur das Stichwort Konsumgesellschaft, werden wir dann auch noch ein paar Punkte uns anschauen dazu, in der wir mittendrin stehen. Und gerade da bei der Kleidung ist es sehr markant, kann man fast sagen. Gut, bei Lebensmitteln wissen wir auch, wie viele Tonnen jährlich weggeworfen werden, ist auch ein Punkt. Aber bleiben wir bei dem Beispiel, dass es da eine Überproduktion gibt, beziehungsweise ist im Prinzip zu einer Wegwerfware geworden. Ne? Also man trägt es ein paar Mal und dann ist es schon wieder alt. Entweder bleibt es im Schrank hängen, beziehungsweise man gibt es dann weg in die Altkleidersammlung oder sonst irgendwas. Also ja, es ist eigentlich erschreckend, oder beziehungsweise, aber das zeigt, das ist nur ein Beispiel, wie gesagt, es zeigt, in welcher Zeit, in welcher Konsumgesellschaft wir leben. Nur das als ein Stück weit als Punkt, als Hinführungspunkt oder als Einstieg zu den Gedanken, die wir uns jetzt machen wollen. Ja, dann zunächst eine kleine Einteilung, wobei ich hauptsächlich dann auf die Verse 10 bis 13, teilweise auch geht es natürlich über noch in die Verse 14 bis 20, machen werde. Also wir können das einteilen, Verse 10 bis 13, dort beschreibt es auch der Paulus, geht es um die Genügsamkeit und Zufriedenheit des Paulus, ne? Schreibt er sehr schön. Dann die Verse 14 bis 20 beinhalten Dank und Freude des Paulus über die Gabe, aber nicht nur über die Gabe selbst, sondern insbesondere freut er sich über die innere und geistliche Haltung der Philipper. Das ist ihm viel wichtiger. Ja, und dann den Schluss, Verse 21 bis 23. Dort sehen wir dann noch den typischen Abschluss eines Paulusbriefes, eben die Grüße, Segenswünsche, ja, und den Schluss sozusagen. Ja, wollen wir mal, wie gesagt, ich möchte mich hauptsächlich konzentrieren auf die Stichworte Zufriedenheit und Genügsamkeit. Und da wollen wir jetzt erstmal die Verse 10 bis 13 betrachten. Dort in den Versen 10 bis 13 allgemein drückt der Paulus eine besondere Dankbarkeit und auch eine große Freude über die Spende der Philipper aus. Er freut sich sehr darüber. Aber er freut sich, sage ich mal, eher weniger, oder ja, er freut sich schon sehr auch natürlich über den materiellen Wert, also über die Unterstützung, wobei er selber schreibt, wir haben es gelesen, er hat es eigentlich gar nicht nötig, könnte man fast sagen, oder er wäre auch ohne die Spende ausgekommen, ja, also so würde ich es vielleicht interpretieren, also er hat es vielleicht so formuliert, er ist nicht darauf angewiesen, aber trotzdem freut er sich, und er freut sich aber mehr über die Geber, über die Philipper selber und über ihr liebevolles Anliegen, ihm zu helfen. Also darüber freut er sich mehr als über die Gabe selbst. Also das heißt, Paulus sind die geistlichen Dinge viel wichtiger als die materiellen. Und da werden wir dann später dann auch nochmal drauf kommen, zu den Stichworten Zufriedenheit und Genügsamkeit. Wie komme ich da hin? Das ist nämlich auch ein Schlüssel dazu, dass ich eben in Zufriedenheit und Genügsamkeit leben kann, beziehungsweise dorthin kommen. Ja, und diese Gedanken dieser Dankbarkeit, insbesondere über auch die Philipper selber bringt er dann auch nochmal im Vers 17 nochmal stärker zum Ausdruck. Ich lese den Vers jetzt nochmal dazu. Nicht, dass ich das Geschenk suche, also er sucht nicht die Gabe, er ist nicht darauf angewiesen, nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Also er geht noch drüber raus. Der Paulus freut sich einmal darüber, über den geistlichen Stand, über die geistliche Haltung der Philipper, dass sie eben bereit sind, von ihrem Reichtum, von ihrem Geld, von ihren materiellen Dingen abzugeben. Da freut er sich drüber, aber er freut sich über die Veränderung der Herzen der Philipper. Und es muss ja auch bei uns, ne, wenn wir, sage ich mal, geben sollen. Wir wissen alle, ne, gut, es geht ja im Alten Testament mit dem Zehnten und es gibt ja, sagen wir, es soll kein Zehnten, also im Neuen Testament heißt es ja, jeder gebe das, was er möchte oder beziehungsweise freiwillig, also es gibt ja kein Maß, sondern eben, was mein Herz mir, was ich im Herzen habe, das kann ich tun, das heißt, kann ich freigebig, also ich soll freigeben, also nicht unter Zwang und eben von Herzen. Und das haben die Philipper getan. Und was ist auch noch die Folge? Der Paulus freut sich also einmal über die materiellen Dinge, über die Philipper selber und noch den großen Lohn, den die Philipper durch ihre Gabe haben. Nämlich, er schaut schon drüber raus über den jetzigen Zeitlauf, über die jetzige Welt, in die zukünftige, in den Himmel. Er schaut schon auf den Lohn im Himmel. Also freut sich darüber, dass die Philipper einmal belohnt werden im Himmel über die Gaben. Und das erinnert mich so spontan auch an die Aussage des Herrn Jesus, wo er einmal sagt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde. Da kommen wir auch noch drauf, auf die Geldliebe zum Beispiel oder auf den Reichtum. Sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, sondern sammelt euch viel mehr Schätze wo? Im Himmel. Und wie kann ich das machen? Eben, indem ich einmal natürlich meinen materiellen Reichtum abgebe, aber sicherlich gehört auch noch mehr dazu, auch dass ich dem anderen Zeit schenke, dass ich mich für den anderen einsetze, um jemanden kümmere und so weiter. Das sind also viele Punkte, wo ich, sage ich mal, geben kann, abgeben kann. Jetzt nicht natürlich, um in erster Linie jetzt einen Lohn im Himmel zu haben. Es soll natürlich auch ein Ansporn sein, aber ich denke mal, es ist ein bisschen zu weit weg, um jetzt darüber nachzudenken, was bekomme ich jetzt da im Himmel dafür. Wird jetzt kaum jemand von uns vielleicht so rechnen. Aber es darf schon auch ein Stück weit ein Ansporn sein. Der Herr Jesus sagt selber, sammelt euch Schätze im Himmel, wo keine Diebe, keine Motte, wo niemand kommt und es wegnimmt. Und das ist eigentlich der Schlüssel auch hier. Und das erfüllt ja auch die Philipper und auch den Paulus insbesondere. Also es wird ja hier der Paulus beschrieben, wie er darüber denkt. Führt zu einer tiefgreifenden Freude, die auch wieder weiterbringt und weiterträgt. Die hat sicherlich den Paulus weitergetragen. Und man könnte vielleicht sogar sagen, dass die Freude über das Wirken des Herrn an den Philippern dem Paulus mehr geholfen oder weitergetragen hat oder mehr unterstützt und gestärkt hat, wie jetzt das Geld selber, was er bekommen hat. Ja, natürlich hat er das verwendet, ist auch richtig so, aber vielmehr die geistliche Linie eben, wie die Philipper weitergekommen sind und eben über den geistlichen Wert, über dieses Leben hinaus. Ja, dann wollen wir noch mal einzelne Verse uns anschauen. Im Vers 11 haben wir gelesen, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ja, das ist ein Punkt, also wir sehen das auch dann später, weiter hinten steht ja, dass Paulus auch zufrieden ist. Also das ist dann, steht eigentlich auch im Vers 11, steht jetzt hier anders, ich habe jetzt wahrscheinlich eine andere Übersetzung gehabt, ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe oder genügen zu lassen. Und da ist jetzt ein wichtiger Punkt oder eine Frage, die wir uns eigentlich immer wieder stellen sollen, stellen müssen, oder will ich ganz konkret an euch richten, seid ihr zufrieden in eurem Leben? Gibt es Punkte, gibt es da nicht Punkte, wo man oft unzufrieden ist? Also ich gehe da jetzt mal von mir aus. Also ich bin ganz ehrlich, ja. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich unzufrieden bin. Ja, und ich sage mal so, es gibt vielleicht auch Situationen, da ist es vielleicht auch berechtigt. Und ich denke, auch Paulus war nicht immer zufrieden. Er war bestimmt, vielleicht zumindest später dann, mehr unzufrieden, wenn er gehört hat, dass es in Korinth Probleme gab oder so, aber geistliche Dinge, kann man auch unzufrieden sein. Ja. Vielleicht weniger über die materiellen Dinge. Aber wir sehen das, wie er es beschreibt, da will ich nochmal auf uns kommen. Im Leben des Paulus gab es sicherlich, ja, vor seiner Bekehrung oder auch danach noch, bestimmt auch Punkte oder Situationen, wo er auch vielleicht über sein Leben, über materielle Dinge oder sonstige Dinge unzufrieden war. Und ja, wieder zu uns nochmal zurück. Ja, über was sind wir vielleicht unzufrieden? Ich weiß es nicht, schwierig, beziehungsweise oft sind es doch aber auch materielle Dinge, über die wir zu unzufrieden sind. Ne? Also es ist, irgendwie kann man es uns nicht recht machen. Ne? Es ist also oft, es ist auch ein Stück weit, ich hatte es am Anfang schon mit diesem Zitat aus dem Spiegel, mit dieser Kleidung und so weiter zitiert. Es ist auch eine Folge unserer Welt, unserer Kultur, unserer Konsumgesellschaft, in der wir leben, wird es immer schwieriger, überhaupt zufrieden zu sein. Denn was ist der Schlüssel der Zufriedenheit? Ich hatte es am Anfang in der zweiten Überschrift vorgetragen. Genügsamkeit ist der Schlüssel der Zufriedenheit. Und das Wort Genügsamkeit findet man heute eigentlich gar nicht mehr. Die Menschen heute, auch möchte ich uns oder mich einbeziehen, sind ja nicht mehr genügsam. Wir sollen natürlich wieder dorthin kommen, weil das eben, wie gesagt, der Schlüssel ist. Aber einfach die Situation nochmal rausgegriffen, wir leben ja auch mitten in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft. Genügsamkeit kennt die Welt, in der wir leben, eigentlich nicht mehr. Kann man eigentlich so konkret sagen. Das passt nicht mehr in unsere Gesellschaft, es trifft nicht das Lebensgefühl der Menschen und Genügsamkeit drückt nicht das aus, was die meisten wollen. Und man kann auch sogar so weit gehen und sagen, Genügsamkeit ist eher das Gegenteil von dem, was die Menschen heute wollen. Denn was wollen die Menschen, und da sind wir eigentlich auch mittendrin, wir wollen konsumieren. Wir leben konsumorientiert. Und gegen Genügsamkeit ist genau das Gegenteil von Konsumorientierung. Und auch noch ein weiterer Hinweis oder ein weiterer Punkt, der konsumorientierte Mensch versucht, sich alles zu beschaffen, was er will. Und es ist auch heute den meisten zumindest, ist es möglich. Ja. Die Möglichkeiten, die wir heute in unserer Gesellschaft haben, also wir leben in einer Zeit, schon seit mehreren Jahrzehnten kann man sagen, ich denke mal, es ging los irgendwo in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, das Wirtschaftswunder, ne, kennen wir so von der Geschichte, haben wir, also ich oder die meisten von uns, manche haben es noch erlebt, das Wirtschaftswunder, zumindest im Westen, im Osten war es wahrscheinlich nicht ganz so, also muss man vielleicht eher die Leute, die Menschen aus dem Westen ansprechen mit dem Wirtschaftswunder, da ging es richtig los, ne? Da stieg die Kaufkraft und so weiter und da waren die Menschen angehalten, konsumorientiert zu leben. Und das Problem ist aber, wenn jetzt der Mensch, der konsumorientiert lebt, wenn er was hat, was er sich gewünscht hat und was er will, was er wollte, hat er nicht lange gefallen daran, sondern sucht sehr schnell neue Dinge sich zu beschaffen. Denn, das lesen wir gleich auch als Zitaten aus der Bibel, seine Augen werden niemals satt. In Sprüche 27, Vers 20 sagt Salomo, Totenreich und Abgrund werden niemals satt und die Augen des Menschen sind auch unersättlich. Also es ist ein interessanter Vergleich, Tod und die Augen des Menschen. Nur eine ganz kurze Information, Ja, klar, der Tod, wir wissen alle, Tod, tagtäglich, Tod ist unersättlich. Der Tod holt jeden Menschen. Der Tod macht keine Pause, sagt nicht, jetzt ist genug, jetzt mache ich mal 20, 30 Jahre Pause. Soll keiner sterben? Ne? Täglich sterben auf der Erde circa 150.000 Menschen. Also das sind umgerechnet 6.250 in jeder Stunde. Also das ist ein Kreislauf. Gut, man könnte jetzt auch wieder die Geburten dazu gegenrechnen und so weiter. Aber ihr wisst schon, auf was ich raus will. Der Tod ist unersättlich. Und genauso wie der Tod unersättlich, sind die menschlichen Augen unersättlich. Sie wollen immer mehr. Sie sagen nie, es ist genug. Die Menschen wollen immer mehr. Wenn man das eine bekommen hat, wird es kurz genossen und streckt sich gleich wieder nach dem nächsten aus. Es ist ein beständiges Wollen nach mehr, sogar eine Gier, die nie befriedigt werden kann. Der Mensch wird nie wirklich zufrieden. Ist auch interessant, also ich muss mich damit einbeziehen. Ne? Wir haben uns vor einem halben Jahr ein neues Auto, kein nigelnagelneues, aber ein neues gebrauchtes Auto gekauft, weil das alte ja langsam in die Jahre gekommen ist, kann man sagen. Und kaum hat man das neue Auto, hat man sich schon erfreut. Irgendwie aber denkt man gleich schon wieder über das nächste nach. Das ist interessant. Ne? Man hat eine Sache und gleich überlegt man, wann und wie soll mein nächstes aussehen oder so. Das könnt ihr vergleichen mit einem Smartphone. Ne? Wenn ihr euch ein Smartphone kauft, eine Zeit lang hat man es und dann denkt man schon wieder über das nächste nach. Also wir stecken da selber mit drin. Ne? Das ist also, wir sind da nicht ausgenommen davon. Und ein weiterer Punkt, der auch hier mit rein spielt in diese Unzufriedenheit, ist im Prediger Kapitel 5, Vers 9, da schreibt auch der König Salomo über die Geldliebe. Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das Streben nach Reichtum ist darum sinnlos. Und auch da der Punkt, Anschaffung bringt nur ein kurzes Glück, das wieder schnell vergessen wird. Denn wenn ich die Anschaffung habe, wenn sie vergessen, dann suche ich wieder was Neues. Und es geht immer so weiter. Das ist eigentlich ein Kreislauf, in der wir stecken. Das war damals schon so, das hat schon der König Salomo gesehen. Man könnte sich jetzt aber auch fragen, Salomo war ja auch sehr reich. Ja, wie ist der damit umgegangen? War er glücklich und zufrieden? Wir wissen, also ja, ich weiß zum Schluss wahrscheinlich nicht mehr so. Ja, das will ich jetzt einfach mal als Frage offen lassen. Also wir wollen jetzt mal die weisen Verse, also die Bibeltexte natürlich von ihm nehmen und auf uns anwenden und auch hoffentlich Konsequenzen oder auch Folgen davon tragen und daraus Lehren ziehen und lernen. Nämlich die Frage stellt sich, warum ist denn das so? Warum kann der Mensch nicht zufriedengestellt werden? Weil wirkliche Zufriedenheit, jetzt kommt die Antwort, weil wirkliche Zufriedenheit hat nichts mit der sichtbaren Welt zu tun, sondern ist ein geistliches Gut. Ja, also egal, was sich an meinen äußeren Umständen verändert, wenn sich mein Herz dabei nicht verändert, dann bekomme ich keine Zufriedenheit. Ja, also auch vielleicht ein kleines Zeugnis oder aus meinem Leben, vielleicht auch Unzufriedenheit, wann hat uns Unzufriedenheit begleitet. Ich denke so an meine Zeit nach meinem Studium, wo ich dann fertig war, wo ich dann auch meine erste Arbeitsstelle, richtige Arbeitsstelle, wo ich richtig Geld verdiene, Arbeitsstelle bekommen habe, habe ich so gedacht, jetzt wäre es doch Zeit, auch eine Frau kennenzulernen und Familie zu haben und so. Und ich meine, das ist ja irgendwo ein Wunsch. Und ich war vielleicht da auch ledig und war ledig, klar, ein Stück weit ist auch vielleicht eine Unzufriedenheit, wobei das natürlich auch, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber es war doch ein Stück weit eine Zeit und auch die Frage, wie ich damit umgehe, ich soll eben warten, bis der Herr, bis Gott mir auch gewisse Dinge zusteht oder zugibt. Es hätte natürlich auch sein können, dass es gibt ja auch Ledige, also ich will es jetzt nicht als absolut hier ansprechen, aber einfach nur der Gedanke, es hat dann schon 10 Jahre gedauert, bis ich meine Frau kennenlernen durfte. Und ja, ich habe aber da in der Zeit auch viel gebetet. Es gab auch, kann ich auch so offen sagen, mehrere Kandidatinnen, wo ich so gedacht habe, vielleicht und so, und bestimmte Wege hat mich daher geführt. Es ist interessant, wenn man so im Rückblick, denk mal, vielleicht habt ihr ähnliche Erlebnisse in eurem Leben, wenn man so zurückblickt. Und auf was will ich raus? Ich kann trotzdem darin zufrieden sein, weil ich vielleicht weiß, oder weil nicht vielleicht, sondern weil ich weiß, der Herr gibt mir zur richtigen Zeit das, was ich brauche. Ja? Und er hat es auch gesehen in meinem Leben und es kam dann die Zeit und ich durfte meine Frau kennenlernen und durfte mit ihr bis heute glücklich sein, mit zwei Jungs, Familie und so weiter. Also ich kann wirklich aus vollem Herzen sagen, ich bin da zufrieden. Ja, ich bin erfüllt und glücklich, aber nicht, weil, ja, wie soll ich sagen, sondern aus, auch im Herzen. Ne? Also das ist wirklich der Schlüssel. Ne? Ich brauche jetzt nicht nach einer anderen Frau suchen oder irgendwas. Ich muss jetzt nicht, ne? Also die Welt ist auch wieder anders heutzutage. Ne? Ihr kennt es, es gibt ja, wir heiraten ja immer weniger und es werden dann sogenannte, wie sagt man hier, Lebensabschnittspartner. Ne? Man hat dann mal ein paar Jahre oder ein paar Monate jemanden und dann trennt man sich wieder und dann sucht man sich wieder jemand Neues. Und so weiter. Also auch da ist man nicht zufrieden. Kehrt keine Zufriedenheit ein. Aber ich möchte so als Zeugnis sagen, da hat mich der Herr gelenkt und geführt und durfte das erleben. Und möchte da auch Mut machen, dass, wie gesagt, auch es sich lohnt, zu warten beziehungsweise auf den Herrn zu vertrauen. Denn egal, was sich an meinen äußeren Umständen sich verändert, wenn sich mein Herz nicht verändert, dann bekomme ich keine Zufriedenheit. Und das ist der Schlüssel. Und Paulus zeigt uns das auch, dass er gelernt hat, sich genügen zu lassen und dass er darin zufrieden ist. Na? Und er möchte das auch uns beibringen. Also es gibt dann noch drei Punkte, die ich noch kurz ansprechen möchte zu dem Thema. Also Punkt 1 wäre: echte Zufriedenheit ist nicht von äußeren Umständen abhängig, das haben wir gerade schon besprochen. Natürlich dürfen wir schon auch die äußerlichen Dinge genießen und erleben, also Essen und Trinken, ein neues Auto, unsere Wohnung, unser Haus, sind viele irdische Dinge, die uns der Herr schenkt und gibt. Ich denke mal, wir können alle sagen, wir haben eigentlich auch mehr, als wir brauchen, wenn wir ehrlich sind, weil Paulus sagt mal, lasst euch genügen an Kleidung und Nahrung, gut, vielleicht noch die Wohnung, das Dach über dem Kopf gehört vielleicht auch noch, steht sogar gar nicht mal in der Bibel so, aber ich denke mal, das Dach über dem Kopf ist auch noch ein Punkt. Also wenn wir das, wie wir die drei Sachen haben, soll man eigentlich uns genügen lassen. Und wenn wir uns anschauen, haben wir viel, viel mehr als das, was jetzt hier angesprochen ist. Und wir dürfen das, ich will darauf raus, wir dürfen das auch genießen, aber es kann uns nicht dauerhaft zufrieden machen, denn, wie gesagt, es macht uns nur zufrieden, wenn sich unser Herz dabei verändert und wenn wir im Herrn zufrieden sind, wenn wir dem Herrn dankbar sind, auch, das ist vielleicht auch ein Schlüssel, Dankbarkeit, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den Paulus auch gelernt hat, er war dankbar für seine Situation, er war jederzeit dankbar und wusste, es ist vom Herrn, es ist zu meinem Besten und deswegen konnte er auch dann innere Zufriedenheit haben. Selbst als er dann im Gefängnis war, die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie viele Jahre er im Gefängnis war und angeklagt war, es war ja absehbar, dass er hingerichtet werden soll. Ich weiß nicht, ob er das schon wusste, als er den Philipperbrief geschrieben hat. Auf jeden Fall ging es ihm, sagen wir, äußerlich eigentlich schlecht, muss man sagen. Eigentlich hätte er allen Grund gehabt, völlig unzufrieden zu sein und zu klagen und zu schimpfen und sonst irgendwas. Aber das Gegenteil sehen wir bei Paulus. Er war glücklich und zufrieden. Warum? Weil er wusste, es ist der Weg des Herrn. Er war glücklich und zufrieden im Herrn. Und das ist eigentlich auch für uns der Schlüssel, weil nämlich, ich hatte noch hier einen Gedanken dazu, zu den äußerlichen Dingen, die wir alle genießen dürfen, aber letztendlich sagt Salomo, es ist ein Haschen nach Wind. Also alle irdischen Dinge können wir nicht festhalten. Aber wenn wir auf die Ewigkeit schauen, auf den Herrn und auf diese Möglichkeiten, dann können wir auch selber, können wir auch zufrieden sein. Ich habe hier noch ein interessantes Zitat von C.S. Lewis, den kenne ich jetzt gar nicht, aber ich habe das einfach gefunden, der sagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, und das ist eigentlich jeden Tag, ist es doch so, letztendlich endgültig gestillt, kann es nicht werden. Aber wenn wir das erkennen, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und das ist der Schlüssel. Wir sind nicht, Gott hat uns nicht für diese irdische Welt geschaffen. Er hat uns für die Ewigkeit geschaffen, eigentlich alle Menschen. Und deswegen können wir nur glücklich und zufrieden sein, wenn wir das im Blick haben, wenn wir auf den Herrn schauen. Er ist uns vorausgegangen, er ist im Himmel und hat gesagt, ich gehe voraus, ich werde euch eine Wohnung machen, ich möchte, dass ihr zu mir kommt. Und das hatte Paulus auch ganz klar vor Augen. Und interessant ist, selbst als er den Tod vor Augen hatte, im Philipperbrief jetzt, kommt trotzdem 15 Mal vor, dass er große Freude hatte. Ja, ist also eigentlich ein Widerspruch, aber eigentlich, wenn wir das jetzt geistig betrachten, ist es eben kein Widerspruch. Ja, ich möchte dann, jetzt muss ich hier ein bisschen blättern, langsam zum Schluss kommen. Ja, vielleicht doch noch ein Punkt 2, habe ich hier noch ein paar Sachen angestrichen. Zur Genügsamkeit. Genügsamkeit kann man lernen. Das soll ja auch ein Stück weit ein Stichwort sein. Wir haben ja gehört, dass Genügsamkeit ja heutzutage schwierig ist. Wer heute sagt, er ist genügsam, der wird schief angeschaut. Aber Paulus war sicherlich, ich habe schon angesprochen, nicht als genügsamer Mensch geboren worden. Und er hat es auch nicht durch ein plötzliches Wunder geschenkt bekommen. Das macht Gott bei uns auch nicht. Wir müssen das auch lernen. Und Paulus schreibt aber im Vers 12, wie er es gelernt hat: Ich kann niedrig sein und kann doch hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss und Mangel leiden. Ja, das ist vielleicht, sage ich mal, für unsere neuere Generation, auf uns, oder schließe ich mich ein, schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch nie Mangel erlebt. Die etwas Älteren, noch älter, also ja, geht ja, Zeit schreitet voran irgendwo, aber die Älteren noch, die noch, sagen wir mal, die Kriegszeit und Nachkriegszeit erlebt haben, die haben sehr wohl noch gelernt oder erlebt, was Mangel heißt, was Hunger heißt. Aber wir, sage ich mal, die irgendwo nach 50 vielleicht geboren sind, behaupte ich jetzt mal irgendwo so als Zahl, haben das nicht mehr erlebt. Und da ist es vielleicht auch ein Stück weit schwierig für uns selber. Aber es ist doch einfach ein Hinweis, ein Punkt, der hier zum Tragen kommt. Und Paulus hat es eben gelernt. Wir sehen das ja, wenn wir die Apostelgeschichte, wenn wir die Briefe lesen, wie er gezogen ist durch die auf seinen Missionsreisen, was er alles erlebt hat. Und interessant ist, Paulus hat sowohl den Wohlstand erlebt, er war bestimmt auch eingeladen bei wohlhabenden Christen. Zum Beispiel wäre die Purpurhändlerin, die Lydia, die war sicherlich materiell gut versorgt. Dort war er ja eine Zeit lang. Oder auch andere hat er kennengelernt. Es gab auch immer Zeiten, wo er auch über Spenden und über materielle Dinge, wo es ihm gut ging, aber natürlich auch die Entbehrung. Dann haben wir im Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 11 bis 12, steht: Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen, wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit und selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Also Paulus war ja ein Wanderprediger, so kann man sagen. Er hatte ja kein festes Einkommen. Gelegenheitsarbeit hat er mal ab und zu mal, er war ja, glaube ich, auch Zeltmacher, ne? Wenn ich es richtig weiß. Hat er auch bestimmt zwischendurch mal sich was verdient und auch was bekommen. Aber er hatte kein festes Gehalt sozusagen. Und deswegen musste Paulus oft mit wenig auskommen und hat dabei eben auch Genügsamkeit gelernt. Aber auf der anderen Seite hat er auch das sich darüber gefreut und es genossen, wenn er auch mal Wohlstand hatte. Und er war jetzt nicht zufrieden, er war jetzt nicht traurig oder unzufrieden, wenn das einmal wieder zu Ende war, wenn er weitergezogen ist und es dann nicht mehr hatte. Und das soll uns auch entsprechend anspornen, denn bei ihm, bei Paulus, sein Lebensziel war nicht, materieller Wohlstand zu erlangen, sondern er hatte viel höhere Ziele. Und er war zufrieden mit dem, was Gott ihm im Augenblick gab. Und wie hat er das geschafft? Paulus sagt im Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Paulus konnte zufrieden sein, weil er wirklich fest verbunden war mit dem Herrn. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Zufriedenheit fließt aus der Beziehung zu Christus. Auch bei uns. Wenn wir eine tiefe innige Verbindung haben oder je tiefer unsere Verbindung zu Christus ist, desto zufriedener können wir dann auch sein. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ja, dieser Vers wird oft auch missbraucht, ja, von Sportlern oder sonst irgendwie zu irgendwelchen Leistungen oder Errungenschaften. Der Vers ist aber ein Stück weit anders gemeint, also sagt nicht aus, also Paulus zum Beispiel hätte jetzt durch diesen Vers, sagt er nicht aus, er hätte jetzt, wenn er gewollt hätte, Meere spalten oder übers Wasser laufen oder er hätte locker die Handschellen sprengen können und seine Wächter überwältigen und mit 50 Stundenkilometer davonlaufen und sonstige Sachen. Das ist alles hier nicht gemeint. Sicherlich, der Herr hätte es tun können. Wir haben das ja auch gesehen bei Petrus, ne, als sie in Ketten lagen, kam ja der Engel und sie sind rausgekommen aus dem Gefängnis. Das gibt's auch, natürlich. Aber hier bei Paulus ist hier was anderes gemeint. Der Vers ist hier so zu verstehen, dass Jesus dem Paulus Kraft in allen Lebensumständen gibt, genügsam und zufrieden zu sein. Und das wünsche ich uns und euch, dass wir den Herrn auch bitten darum, dass er uns in allen Lebensumständen und Situationen glücklich und zufrieden macht. Und vor allen Dingen auch ein Schlüssel dazu ist die Dankbarkeit, dass ich wirklich dankbar bin und zufrieden bin mit dem, was ich habe, dass ich auf das schaue, was ich habe, was mir Gutes gegeben ist. Auch vielleicht ein interessantes oder was mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, ein Spruch von meiner Mutter. Als ich als Kind war ich auch oft unzufrieden, hat sie immer gesagt, schau auf die, denen es schlechter geht. Schau mal da, in Afrika oder sonst irgendwo, die Kinder an oder so, ne? Schau auf die, ist vielleicht nicht immer ein Schlüssel, aber es kann eine Hilfe sein, ja, weil ich schaue mich sonst immer auf mich selber, wie schlecht geht's mir und so weiter. Aber wenn ich mal überlege, vielleicht in der Nachbarschaft oder sonst irgendwo, ja, schau auf die, denen es nicht so gut geht. Schau, was du alles hast und sei zufrieden. Und das ist auch ein Schlüssel und ganz wichtig. Ja, dann war natürlich, ist noch eine Aussage, die wir gelesen haben, für den Paulus ist der Tod Gewinn, ist auch ein interessanter Vers, aber den kann man auch nur verstehen, auch wieder in dem Zusammenhang, dass er wirklich in voller Zufriedenheit und in vollem Frieden im Herrn war und wusste, sein Leben ist in der Hand Gottes und wenn er stirbt, dann wird er beim Herrn sein. Das ist eigentlich, war eigentlich sein Ziel. Er hatte ja er hatte wirklich alles darauf ausgelegt, auf den Herrn, auf das Werk. Er hat wirklich nichts anderes im Sinn gehabt, kann man schon so sagen. Und deswegen konnte er auch sagen, der Tod ist für mich Gewinn. Gut, ich weiß nicht, inwieweit, also ich kann es jetzt von mir, wenn ich ehrlich bin, so nicht sagen. Ich weiß nur, dass wenn ich von dieser Erde scheiden werde, dass es mir dann viel besser geht. Mir geht es im Moment auch gut, aber ich sage immer, oder ich habe ja auch schon Angehörige, sage ich mal, verloren. Mein Bruder ist ja vor ein paar Jahren plötzlich verstorben im Herrn, also er ist beim Herrn. Und ich sage immer, oder meine Frau sagt auch, dem geht es jetzt viel besser. Der will gar nicht zurück. Ja, also alle, die scheiden von dieser Erde, die wollen nicht mehr zurück. Also beziehungsweise wir können uns wirklich da deswegen der Tod gewinnen, auch für uns. Für die Angehörigen, die Hinterbliebenen sicherlich ist es nicht so einfach, aber das ist ja ein Stück weit der Punkt, die sicherlich jeder für sich persönlich in Anspruch nehmen darf, dass ich weiß, wo gehe ich hin, was kommt danach und da werde ich wirklich endgültig glücklich und zufrieden sein in alle Ewigkeit. Genügsamkeit macht frei und flexibel und anpassungsfähig, also hauptsächlich auch für die Aufgaben Gottes und für den Herrn. Und vielleicht noch eben zwei Punkte. Ich habe es schon angesprochen zum Teil. Das ist eine kleine Wiederholung oder Zusammenfassung, wie man auch mit dieser Genügsamkeit und die Zufriedenheit erlangen kann. Nämlich ein Punkt, liebe nicht das Geld. Ich lese dazu noch einen Vers aus 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 9 bis 10. Dort schreibt auch Paulus, wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Und das ist auch eine der größten Lügen und Täuschungen dieser Welt, dass Reichtum glücklich macht. Das ist nämlich eine Lüge. Tue dir selbst einen großen Gefallen, schüttle diese Lüge ab und widme dich den wirklich wichtigen und wirklich glücklich machenden Dingen zu. Ja. Denn sei zufrieden mit dem, auch was du hast. Das ist auch ein wirklicher Schlüssel, hat es schon angedeutet. Auch dazu noch ein Vers aus 1. Timotheus, auch aus dem 1. Timotheus, Brief, Kapitel 6, Verse 6 bis 8. Ein großer Gewinn ist die Ehrfurcht vor Gott und die Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts herausnehmen oder herausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Das war schon ein Zitat, was ich schon gesagt habe. Sicherlich gehört hier noch das Dach über dem Kopf dazu. Und wir haben alle viel mehr. Und da ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken und zufrieden damit sind, mit dem, was wir haben. Denn lerne dankbar und zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Und die meisten von uns haben mehr, als wir brauchen. Lerne zu unterscheiden, das soll der Schluss sein, lerne zu unterscheiden, was brauchst du wirklich in deinem Leben? Oder was ist nur purer Luxus und kannst eigentlich problemlos ohne damit leben? Wenn wir mal ehrlich unser Leben durchgehen, was wir alles so haben, was wir alles mit uns rumschleppen, ja, muss jeder sich selber fragen, ob es nicht leichter wäre, das loszulassen. Auch warum haben Menschen Angst vor Einbrüchen? Ja, Wohnungseinbrüche oder Häuser, warum? Weil sie Güter haben, ja, weil sie Reichtum haben, weil sie Luxus haben. Und die Diebe sind natürlich aus da drauf und deswegen, ja, ist es besser, keinen Luxus zu haben, sage ich jetzt mal so, keinen Reichtum zu haben, dann brauche ich mich eigentlich auch nicht vor den Einbrechern oder vor irgendwelchen Dieben fürchten. Ja. Also das hilft irgendwo ungemein, dass man auch da ruhiger und zufriedener sein kann. Nicht der ist glücklich, der hat, was er will, sondern der will, was er hat. Das soll eigentlich das Schlusswort sein. Ein genügsames Herz ist ein glückliches Herz. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Was wir jetzt nicht betrachtet haben, aber ich denke mal, das ist eigentlich in jedem Paulusbrief ähnlich, die Grüße und die Segenswünsche zum Schluss. Da drückt er nochmal aus, die Verbundenheit auch mit allen Geschwistern. Insbesondere hatte ich noch vergessen zu erwähnen, es kommt am Anfang, sagt er auch nochmal, die in des kaiserlichen Hauses, also es gab wohl da auch Gläubige, auch bei den Obersten, ja, kennen ja auch die Geschichten, dass Soldaten, dass Diener, hohe Diener auch zum Glauben gekommen sind, also es ist in allen Schichten und auch da ist das Evangelium auch weitergetragen worden und es sollen auch hier alle gegrüßt werden. Und damit möchte ich auch Grüße und Segenswünsche euch weitergeben mit diesen Gedanken. Nehmt mit, ja, eben das Stichwort Genügsamkeit und Zufriedenheit. Und ich denke mal, da können wir alle noch lernen und uns jeder Einzelne vielleicht auch in der neuen Woche sich fragen und auch neu ausrichten, um dann eben, ja, auch ein Stück weit, das will ja der Herr, dass wir ein Stück weit zufriedener und glücklicher werden in ihm und durch ihn. Amen.